Ich möchte uns zuerst eine Bibelstelle lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist eine sehr bekannte Stelle. Es ist der Teil der Bergpredigt, wo der Herr Jesus dann die Gemeinde direkt anredet, praktisch prophetisch. Und zwar Matthäus 5, ab Vers 13 bis Vers 16. Es heißt dort: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, es war wie ein Eimer, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir haben hier etwas, wo der Herr Jesus sagt, es gibt eine Stadt auf dem Berge, und diese Stadt auf dem Berge, das ist das, was hier dann sofort ausgeführt wird. Das ist der Leuchter, das ist die lebendige Gemeinde, das ist der Leib Jesu Christi. Und wir treffen dann, wenn wir in den Hesekiel hineingehen, treffen wir wieder auf diese Stadt auf dem Berge. Und das möchte ich heute Morgen tun, um aus dem Hesekiel praktisch den Grundsatz über diese Stadt herauszuarbeiten, und dass wir dann im Neuen Testament sehen, was es für uns praktisch heißt. Aber eines ist klar: Der Herr Jesus bezeichnet die lebendige Gemeinde, seinen Leib, die Gemeinde Jesu Christi, als diese Stadt auf dem Berge. Wenn wir im Hesekiel in Kapitel 40 beginnen, dann sehen wir etwas. Ich lese ab Vers 2. Zwar dort heißt es: In göttlichen Gesichten führte er mich ins Land Israel und ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg. Und auf dessen Südseite war etwas wie der Bau einer Stadt. Und dann wird ab Vers 5 erklärt: Siehe, es war eine Mauer außerhalb, rings um das Haus her. Das ist diese Stadt auf dem Berge, dieser sehr hohe Berg, wo Gott eine Stadt baut. Und in der alten Schlachter stand drüber das Gesicht über das neue Jerusalem. Das ist sicher richtig. Es ist der Leib Jesu Christi, der hier beschrieben wird, prophetisch. Und die Bibel beschreibt uns jetzt diese Stadt. Und zwar, sie sagt hier, dass diese Stadt außerhalb eine Mauer hat, dass sie abgesondert ist und dass sie ein Tor hat, in Vers 6, das gegen Aufgang der Sonne ist. Und dann kommt die große Türöffnung. Wir wissen alle aus dem Johannesevangelium, dass da Jesus die Tür ist. Aber jetzt, wozu dieses symbolische Stück der Bibel? Und zwar, es gibt hier eine bemerkenswerte Ergänzung in Hesekiel 43 ab Vers 10, wo Gott uns zu etwas auffordert. Und zwar, er sagt: Du aber, Menschensohn, beschreibe dem Haus Israel dieses Haus. Und wenn sie sich ihrer Missetaten schämen, so lass sie den Plan messen. Wenn sie sich dann all ihrer Taten schämen, so zeige ihnen die Form dieses Hauses und seine Einrichtung und seine Ausgänge und seine Eingänge und alle seine Formen und alle seine Maße, ja, alle seine Formen und alle seine Vorschriften, und zeichne es vor ihre Augen hin, dass sie alle seine Formen und Maße behalten und es so machen. Das ist das Gesetz des Hauses. Auf der Höhe des Berges soll sein ganzes Gebiet ringsum hochheilig sein. Siehe, das ist das Gesetz des Hauses. Also hier sagt Gott praktisch, und ich übersetze es jetzt einfach in den Neuen Bund: Wir sollen die Maße, die Ordnungen, praktisch die Form, der Umfang dieses Hauses, das heißt der Gemeinde Jesu, der neutestamentlichen Gemeinde, betrachten. Jetzt kommt was Ungeheures. Und zwar, Gott sagt in dem Moment, wenn dann, in dem Fall war es Israel im Körper, wir im Geist, sobald man dieses Haus betrachtet und diese Maße, ist etwas passiert. Das ist auffällig. Und zwar, er sagt sofort: Beschreibe das Haus, beschreibe die Gemeinde, beschreibe die Maße, beschreibe seinen Zustand, seine Ordnungen. Und dann heißt es: Und wenn dann die Menschen, die dieses Haus betrachtet, sich beginnen zu schämen, und zwar ihre Missetaten, dann lass sie weitergehen, den Plan zu messen. Und dann sagt er, in dem Moment, wie sie den Plan messen, weiterhin sich mit den Formen, mit der, ich sag's einmal, Ordnung dieses Hauses beschäftigen, dann heißt es: Dann, wenn sie sich dann aller ihrer Taten schämen, dann zeige ihnen weiter was es mit diesem Haus auf sich hat. Und das ist interessant, er sagt praktisch, wenn man sich mit dem Haus Gottes, mit der Gemeinde beschäftigt und diese Maße, diese Formen, diese Ordnungen ernst nimmt, dann beginnt man sich zu schämen, und zwar seiner eigenen Taten. Das hat einen tiefen Grund. Ich bin jetzt fast 30 Jahre gläubig, ist jetzt ein bisschen aufgerundet, aber es ist doch etwas, und zwar, mir ist aufgefallen im Lauf der Jahre, wie sich die Gemeinde Jesu verändert. Die Gemeinde Jesu hatte mal ein Level, das heißt ein Standard, wo sie sich drum gedreht hat. Und zwar die Gemeinde Jesu hat zu der Zeit, wo ich zum Glauben kam, da war Erweckung, da hatte die Gemeinde Jesu bei den Gläubigen, da war etwas tiefgründig im Herzen drin, das sich immer wieder geäußert hat. Und zwar die Gläubige redete von ihrem zu kurz kommen. Mir ist das aufgefallen, kein Gläubiger, oder so gut wie keinen Gläubiger mehr hörst du das beten, was früher, sagen wir, Standardgebet der Gemeinde Jesu war. Dieses zu kurz kommen, und das kommt daher, wenn man die Maße, wenn man die Formen der Gemeinde Jesu, wenn man das ernst nimmt, was Gott über die Gemeinde Jesu sagt, dann kommst du als normaler Mensch und dann empfindest du Mangel. Dann empfindest du ein zu kurz kommen bei dir persönlich. Und dann beginnst du dich genau, wie es hier geschrieben steht, zu schämen. Dass du sagst, eigentlich bin ich nicht wert, bin ich nicht würdig, zu dieser Gemeinde zu gehören, diesen Weg zu gehen, weil hier ist zu kurz kommen. Wenn man dann noch weiter in die Tiefe geht, der Gemeinde Jesu hinein, dann sagt er, wenn man gar die Maße misst, wenn man noch in sagen wir, das Innenverhältnis dieses Hauses hineingeht, ins Innere, dann sagt er, dann beginnt man sich tatsächlich seiner Taten zu schämen und beginnt hier letztendlich Buße zu tun. Sich zu schämen ist immer der erste Schritt zur Buße. Und das ist das, was ich eigentlich zeigen möchte, was Gott will, was wir neutestamentlich betrachten sollen, dass wir das Gleiche erleben, was hier Israel erlebt hat, als es den Plan maß, als es die Formen sich angesehen hat, was dann passiert ist im Herzen der Gläubigen, der alttestamentlich Gläubigen. Vielleicht nochmal zurück in Hesekiel 40, ich möchte ein paar Grundsätze aufzeigen. Es ist ja das berühmte prophetische Gesicht, das praktisch vor Kapitel 40 bis Kapitel 48 sich darstellt. Und zwar ein paar grundsätzliche Dinge. Was hier grundsätzlich ist, in Vers 5 von Kapitel 40 zeigt die Bibel, dass eine Mauer außerhalb rings um das Haus herum ist. Und das ist eines der ersten und wichtigsten Details dieses Hauses. Das ist mit die wichtigste Tatsache der Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde Jesu Christi hat eine Mauer um sich selber rum. Das kommt da im Hohelied. In diesem Garten Gottes, der auch abgesondert war. Das heißt, die Gemeinde Jesu hat vom Charakter her einen entscheidenden Charakterzug. Sie ist abgesondert von dieser Welt. Sie gehört nicht zu dieser Welt. Was draußen vom Zeitgeist her läuft, hat mit dieser Gemeinde nichts zu tun. Um sie vor dem zu schützen, hat Gott beschlossen, dass sie eine Mauer hat. Und das ist im Neuen Bund die Absonderung, wo sich die Gemeinde innerlich und äußerlich von dieser Welt, von dieser sündebehaftete Welt absondert und eben nicht ist wie diese Welt. Und es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. Das äußert sich in mannigfaltigen Arten des Verhaltens, des, ich sag's einmal, gesamten Gebarens in jeder Beziehung des Menschseins. Das Zweite, was die Bibel sagt, ist dann Vers 22. Und wenn man jetzt tiefer hineingeht, dann fällt einem auf in der Symbolik. Ich möchte also heute nicht die Symbolik vom Hesekiel betrachten, es ging zu weit. So, ich möchte nur diese Maße, Formen der Gemeinde herausgreifen. Aber etwas fällt auf, dass dieser ganze Bau in seiner Gesamtheit von vier Zahlen geprägt ist. Und zwar von vier symbolischen Zahlen der Bibel, von der Zahl 5. Und Zahl 5 ist die Gnade. Das kommt daher, die Bibel zeigt es ja in ihrer Bilderspeise. Sie sagt, der Herr Jesus ist die Rechte des Herrn, die dich ergreift, die dich aus dem Schlamm zieht, die dich aus der Sünde herausreicht. Die fünf Finger Gottes. Drum hatte auch David fünf Steine in seiner Schleudertasche, als er Goliath fällte. Fünf ist die Zahl der Gnade. Das Zweite, was das Haus prägt, ist die Zahl 6. 6 ist die Zahl des gefallenen Sünders. Das könnt ihr sehen, wenn ihr zum Beispiel mal seht, wo 6 vorkommt. Als die Finsternis übers Kreuz kam, dann war es in der 6. Stunde. Wenn man mal die Maße des Goliaths anguckt, immer wenn die Zahl 6 auftaucht, dann hast du den sündenbehafteten Mensch, den Sünder. Dann kommt die Zahl 7, die Zahl Gottes, der siebenfache Gottesgeist als Beispiel. Und dann hast du die Zahl 8. 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. Drum waren 8 Personen in der Arche Noah drin. Drum wurde das Kind am achten Tag beschnitten. Das ist übrigens medizinisch hochinteressant. Am achten Tag blutet das Kind am wenigsten. Und genau dort hat Gott beschlossen, dass es beschnitten wird. Wenn man das dann sieht man hier, Gnade prägt dieses Haus. Der sündhafte Mensch, das heißt, es gibt nie eine reine Gemeinde, es ist immer der Mensch als Problem dabei. Dann aber sieben, Gott hat einen Weg mit dieser Gemeinde und er macht alles in dieser Gemeinde über acht, über Neuschöpfung. Und das werden wir nachher sehen, wenn wir in die Tiefe in dieses Kapitel einsteigen. Dann Vers 22 heißt es nochmals, man ging auf sieben Stufen hinauf. Das heißt, der ganze Weg in die Gemeinde hinein ist immer der von Gott gegebene. Friedrich der Große hat ja gesagt, es soll jeder nach seiner Fasson selig werden. Aber man müsste es anders nennen. Man müsste sagen, es soll jeder nach seiner Fasson verdammt werden. Weil nach seiner Fasson kann man nicht selig werden. Man kann nur, so wie es hier beschrieben steht, auf diesen sieben Stufen in das Haus Gottes hineingehen, in die Gemeinde Jesu Christi. Nur so, wie Gott es vorgegeben hat, kann man gerettet werden, kann man Vergebung der Sünde empfangen. Und nicht so, wie es der Mensch sich selber ausdenkt. Drum zeigt er hier in dem Haus, es geht über sieben Stufen hinauf. Es geht nicht nach meinem Kopf, sondern es geht nach dem, wie Gott es vorgibt. Israels große Sünde war, dass sie immer wieder Gottesdienste aufgerichtet hat, nach ihrem eigenen Gutdünken, nach ihrem Herzen. Hesekiel 40, 31. An seinen Pfeilern waren Palmen und acht Stufen. Und wenn wir nachher zu den Pfeilern kommen, dann sehen wir die Pfeiler. Das sind die Menschen, die hier in diesem Tempel drin sind. Und hier ist wiederum acht die Neuschöpfung. Das heißt, alles, was Gott mit uns in diesem Tempel tut, hat mit acht, mit Neuschöpfung zu tun. Das heißt, wenn Gott keine Erneuerung bei uns wirken kann, dann können wir kein Baumaterial für diesen Tempel sein. Dann können wir nicht das erleben, was hier Israel erlebt hat. Das sind nämlich die Maße, die Formen und die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe des Leibes Jesu Christi erlebt und dadurch beginnt sich zu schämen und es zu kurz kommen tatsächlich erfasst und wirklich Buße tun können. Kann sie nicht. Und zwar, das kann man nur, wenn man hier in der Tiefe erneuert wird durch den Heiligen Geist. Wenn man weitergeht, in Kapitel 41, ich möchte nur ein paar Grundsätze rausgreifen, bevor wir hier einsteigen. Kapitel 41, die erste Verse. Und er führte mich zum Tempel und maß die Pfeiler, die waren 6 Ellen breit auf dieser und 6 Ellen breit auf jener Seite. Hier hast du ganz genau der Sechser, der Mensch. Er soll zum Pfeiler in diesem Tempel werden. Und dann geht er durch die Tür und die hat letztendlich die Breite von 10 Ellen. Und 10 ist in der Symbolik der Bibel immer das Gleiche, nämlich 5 die Gnade und 5 der Gegenpart die Verantwortung. Durch Gnade und Verantwortung geht man in dieses Haus hinein, so bekehrt man sich auch. Und durch das wird man zum Pfeiler in der Gemeinde Jesu. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dann erklärt die Bibel, wie es in diesem Haus zugeht. Wir haben ja ganz andere Vorstellungen wie Gott. Und zwar, er sagt dann Wachstum. Wenn du heute über Wachstum redest, dann meint der Normalmensch Masse. Aber die Bibel meint was ganz anderes. Kapitel 41, Vers 7 heißt es, sodass der Umfang des Hauses nach oben zu, rings um das Haus größer wurde. Also war es ein breiter Werden des Hauses nach oben zu. Statisches, unsinniger Bau. Für ein Menschenhaus. Aber für das Gotteshaus ist genau das Richtige. Und zwar, es wird nach oben hin breiter. Das heißt, die Gemeinde soll nicht wachsen nach unten in der Breite, in der Masse, sondern sie soll nach oben wachsen in der Höhe, dem Haupt, dem Herr Jesus entgegen. Das sind die Grundsätze dieses Hauses. Über den Weg Gottes, über die Zahl 7, diese Treppe hinauf, so wie Gott es vorgibt. Durch Neuschöpfung und dann hinein in dieses Haus. Und in diesem Haus, da ist der Mensch das Baumaterial. Und er soll wachsen nach oben dem Haupt entgegen. Wenn man dann Kapitel 43 die erste Verse anzählt. Und er führte mich zum Tor, zu dem Tor, welches nach Osten liegt. Und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israels von Osten her. Und seine Stimme war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde ward von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und sein Anblick war wie der Anblick, welchen ich sah, als ich kam, da die Stadt zerstört wurde. Die Erscheinung glich derjenigen, welche ich am Flusse Kebar gesehen hatte. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn kam zum Hause durch den Weg des Tores, welches nach Osten gerichtet war. Und hier sieht man etwas Ungeheuerliches. Da sieht man, dass diese, ich sage es mal, Gemeinde, dieses Haus, einen Zugang hatte, wo die Herrlichkeit Gottes kam. Das war Osten. Und im Osten, die Alten wissen das noch, im Osten geht die Sonne auf. Und im Malachi steht, dass der Herr Jesus die Sonne der Gerechtigkeit ist. Und die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen und wird uns Heilung von unseren Sünden bringen, unter ihren Flügeln. Das heißt, in dem Moment, wenn hier in der Bibel in der Symbolik steht, sie ist nach Osten gerichtet, dann meint die Bibel letztendlich der Herr Jesus, dann meint sie Golgatha, dann meint sie das vollkommene Opfer. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes kommt von Osten, vom Aufgang der Sonne vom Herr Jesus her und sie fließt in dieses Haus hinein. Und dann kommt es letztendlich zu dieser Herrlichkeit des Hauses Gottes. Das heißt, in diesem Haus gibt es nur eine Quelle, wo die Herrlichkeit herkommt, das ist Jesus allein. Man geht nur vom Weg Gottes hinein, man geht nur über das Mittel Gottes hier letztendlich in seine Aufgabe hinein, indem man nämlich erneuert wird durch den Heiligen Geist und man hat letztendlich nur eine Quelle, wo die Herrlichkeit herkommt, der Herr Jesus allein. Ich möchte nochmal betonen, und sie wächst nach oben und sie ist abgesondert. Das sind die Prinzipien der Gemeinde Jesu. Kapitel 46, 1. So spricht Gott der Herr. Das Tor des inneren Vorhofs, welches gegen Osten sieht, soll während der 6 Werktage geschlossen bleiben. Aber am Sabbattage, am Tage des Neumonds, soll es geöffnet werden. Das heißt, diese Tür kann niemand, der von 6 behaftet ist, das heißt ein Mensch selber öffnen. Sondern die Tür wird am 7. Tag geöffnet, wenn die Stunde Gottes ist. Das heißt, man kann sich nicht selber bekehren, wenn man will. Sondern man kann sich auch nur bekehren, wenn der Heilige Geist am Herzen wirkt und den Menschen von der Sünde überführt. Wenn die Stunde Gottes kommt, dann kann man Ja sagen oder Nein. Dadurch wird der Mensch klein, weil er nichts zu sagen hat. Weil er nur ein Zuschauer ist. Weil er nur reagieren darf und nicht agieren. Hesekiel, wenn man weitergeht, in Kapitel 46, der 13. Vers. Und du sollst dem Herrn täglich ein einjähriges, tadelloses Lamm als Brandopfer zurichten. Jeden Morgen sollst du es darbringen. Wir haben heute Morgen beim Mahl schon die Opfer betrachtet. Brandopfer ist die Hingabe. Und in diesem Haus, da gilt nicht nur, dass alles nach den 7 Stufen geht, so wie es Gott will, dass alles über Neuschöpfung geht, dass das Wachstum nach oben geht, dass alle Herrlichkeit von Jesus kommt, dass Gott letztendlich der ist, der bestimmt, wann mir die Tür geöffnet wird, sondern er sagt hier ganz klar, er erwartet, dass hier ein tägliches Brandopfer dargebracht wird. Das heißt, die Gemeinde Jesu hat letztendlich von Gott her die heilige Pflicht, sich wirklich als ganz Opfer Gott auf den Altar zu legen und ihm zu dienen. Heute sind wir in der Zeit, wo man Selbstverwirklichung hat, wo jeder das, was ihm im Kopf rumspuckt, tut. Aber die Gemeinde Jesu hat den Charakter, dass sich Gott als Ganzopfer auf den Altar legt. Hesekiel 47 möchte ich nur streifen, da kommen wir nachher dazu. Hesekiel 47 sagt, man geht durch die Tür des Hauses und dann fließt unter der Schwelle des Hauses, unter der Erniedrigung, also am niedersten Ort, wo sich der Jesus erniedrigt hat, in Golgatha, fließt Wasser heraus. Und je tiefer hier einer ins Wasser hineingeht, je mehr wird er erfasst von dem. Das heißt, in diesem Haus geht es nicht nach menschlichem Denken, nicht nach menschlichem Mittel, sondern da geht es letztendlich, so wie es im Sacharja 4 geschrieben steht, wo die Gemeinde beschrieben wird, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch den Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist es, der lebendig macht. Der Heilige Geist, wenn Gott beginnt, durch den Heiligen Geist unsere Herzen, unsere Leben zu ergreifen, dann wird man letztendlich fruchtbar und dann kann man vorwärts gehen. Und dann wird man etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und dann wird man so ein richtiger Pfeiler in dieser Gemeinde, in diesem, ich sag's, herrlichen Ort, der uns hier beschrieben wird. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserem Kapitel 43, zu dieser ungeheuren Anweisung, was heißt, du aber Menschensohn, beschreibe dem Haus Israel dieses Haus. Und wenn sie sich ihrer Missetaten schämen, so lass sie den Plan messen. Wenn sich dann alle ihre Taten schämen, so zeige ihnen die Form dieses Hauses und all seine Einrichtung, seine Ausgänge, seine Eingänge, seine Formen, seine Maße, ja, alle seine Formen und seine Vorschriften, zeichne es vor ihren Augen hin, dass sie alle seine Formen und Maße behalten und es so machen. Das ist das Gesetz des Hauses. Auf der Höhe des Berges soll sein ganzes Gebiet ringsum hochheilig sein. Das heißt, wenn wir jetzt beginnen, die Maße, die Formen und die Ordnungen der Gemeinde Jesu zu betrachten, dann sind wir bildlich gesprochen auf hochheiligem Boden, wo man früher die Schuhe ausgezogen hat. Dann kommen wir ins Heiligtum. Das heißt, es ist heiliges Gebiet, es ist nicht Stilfrage. Es ist nicht Frage, ob ich so will oder nicht will, sondern es ist heiliges Gebiet. Und das möchten wir jetzt tun. Ich möchte jetzt vom Hesekiel etwas weg und das Neue Testament rein. Weil wenn wir die Maße der Gemeinde Jesu betrachten möchten, dann müssen wir gucken, was heißt das Neue Testament. Hier sagt er, messe die Maße, guck dir die Form an, guck dir die Ordnung an. Also gucken wir im Neue Testament. Und das Erste, was die Bibel hier über dieses Haus sagt, und zwar, es geht hier um die Größe, das Gesamtmaß. Ihr könnt dann sehen, 5x5x1000, wie hier die Maße auch symbolisch dargestellt sind. Das geht es mir heute nicht. Sondern es geht mir darum, zu begreifen, was Gott will mit der Gemeinde Jesu Christi. Und ich denke, etwas ist klar gewesen. Man kann in dieses Haus nur hineingehen, wenn man über den Weg Gottes reingeht. Und nur der den Weg geht, letztendlich wird in dem Haus auch landen. Das heißt, nur jemand, der wirklich diese 7 Stufen geht und dann die 8 Stufen der Neuschöpfung, der wirklich wiedergeboren wird zu einer lebendigen Hoffnung, der Vergebung der Sünde empfängt, gehört zu diesem Haus. Und zu diesem Haus, wer da dazugehört, der hat, ich sag's einmal, Anteil an einer bestimmten Größe. Und diese Größe, die sagt die Bibel, die ist ganz klar, laut Römer 11, 25 und 26 folgendermaßen. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen ist und so ganz Israel gerettet wird. Das heißt, es gibt hier eine Vollzahl, ein von Gott bestimmtes Maß, eine bestimmte Größe. Und diese Größe, die hat bestimmte Bedingungen. Und diese Bedingungen sind zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 3 geregelt. Und dort ist das Umfeld. Das heißt, Gott gibt der Gemeinde eine bestimmte Größe. Er weiß, wie viel sich bekehren werden. Aber die Menschen, die sich bekehren sollen, die sind von Gott her ganz klar benannt. In 1. Timotheus 2, Vers 3 heißt es, denn es ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, jedem Menschen steht es frei, zu dieser Vollzahl der Heiden zu gelangen. Das heißt, Gott will, dass alle gerettet werden und dass sie reinkommen in dieses Haus. Allerdings, er sagt ganz klar, es wird nur begrenzt sein. Es werden nicht alle gerettet werden, sondern nur eben die, die zu dieser Vollzahl der Heiden gehören. Das heißt, auch für uns geht die Tür zu. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber etwas ist wichtig. Die Größe ist die Vollzahl der Heiden. Und diese Vollzahl der Heiden, wenn die beieinander ist, dann ist aus. Dann ist abgeschlossen. Und dann geht auch die Tür der Gnade zu. Ich behaupte, dass die Tür nur noch ein Spalt offen ist, weil die in der Endzeit mit der Entrückung ausgelöst werden wird. Und wenn der Herr Jesus kommt, geht die Gnadetür für uns Heide zu. Dann wendet sich Gott den Juden wieder zu, nämlich seinem Volk Israel, steht hier ganz klar. Der Leib Jesu Christi, diese Gemeinde, die hat nicht nur dieses, ich sag's nochmal, mengenmäßige Ziel, dass Gott will, dass hier die Menschen gerettet werden, dass die Vollzahl der Heide zustande kommt, sondern sie hat auch ein qualitatives Ziel. Das steht in Epheser 4, ab Vers 15. Sondern, dass wir wahrhaft in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, dass hier ein qualitatives Wachstum geschehen soll. Das Quantitative, das Mengewachstum, ist die Vollzahl der Heide. Aber die Gemeinde selber soll auch in die Höhe wachsen, wie wir vorher gesehen haben, nach oben. Und zwar dem Haupt, dem Herr Jesus entgegen. Und das, was hier geprägt wird, oder von dem sie geprägt ist, nämlich das Wachstum des Einzelnen. Und wenn alle wachsen, dann wachsen sie dem Haupt entgegen. Das steht in Vers 13. Dort heißt es nämlich, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum Erwachsen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus werden. Eigentlich bedeutet das Wort zum erwachsenen Manne.
Das heißt, Gott will, dass wir einzelne Gläubige praktisch wachsen. Die Maße für jeden von uns ist erwachsen werden. Gott will, dass jeder Gläubige erwachsen ist, dass er so groß ist, wie Gott will, dass er ausgereift ist, erwachsen ist, normal ist, dass er dem Haupt entgegenwächst und dass dann letztendlich etwas passiert, dass er zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangt. Und die Bibel redet hier von der Einheit des Glaubens. Da gibt es das Gleiche wie beim Friedrich dem Großen. Nicht jeder kann nach seiner Fassung so selig werden. Es gibt keine Auslegung des Glaubens. Es gibt keine Erkenntnisfrage. Es gibt bloß eine Einheit des Glaubens. Die Bibel hat nur eine Wahrheit, nur eine Lehre, nur eine saubere Darstellung. Und das wird immer nur verfälscht durch eben den Eigenwille des Menschen. Aber die Bibel hat nur eine Wahrheit. Und Gott will, dass wir alle zur Einheit des Glaubens gelangen. Das heißt, dass man die gleiche geistliche Sicht hat. Das funktioniert sogar. Man kann zur Einheit des Glaubens kommen. Ich habe es immer wieder erlebt, wenn Brüder alle ihre Vorstellungen über Bord warfen. Wir saßen zusammen und haben miteinander studiert. Jeder war bereit zu opfern, was nicht biblisch war, mit einem Schlag. Hast du gemerkt? Da kam dann plötzlich eine gewisse Einheit des Glaubens. Man kam zum gleichen Schluss. Diese Steine, die letztendlich diesen Tempel bilden, die hier von Gott her vom Wachstum gesteuert sind, über die steht in 1. Petrus 2, Vers 4 folgendes. Und zwar hier ist nochmal zur Beschreibung. Da ihr nun zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Das heißt, Gott will, dass wir unsere Aufgabe in diesem Leib Jesu Christi vollführen. Kann natürlich nur jemand, der die 7 Stufen gegangen ist, der Weg Gottes, der die 8 Stufen gegangen ist, der die Neuschöpfung erlebt hat, der wiedergeboren ist. Dann gehört er zu diesem Leib Jesu Christi. Dann ist er drin. Und jetzt sagt die Bibel so, und jetzt bist du ein lebendiger Stein. Und jetzt geh hin und vollführe deine Aufgabe. Bring diese geistlichen Opfer. Und dass man die bringen kann, dazu gehören bestimmte Bedingungen. Zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 18 sagt die Schrift eindeutig, dass diese Steine nicht willkürlich aufgereiht werden, sondern bereits mit der Bekehrung, mit der Sekunde der Bekehrung, wird der Stein gesetzt, und zwar genau an dem Platz, wo Gott es wollte. Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingesetzt, wie er gewollt hat. Das heißt, Gott, der Vater selber, hat bestimmt, wie die Glieder am Leib Jesu Christi, seines Sohnes, gesetzt sind. Das heißt, wo sie sitzen sollen, was ihre Aufgabe ist. Und das heißt, letztendlich auch mit der Wiedergeburt haben wir ein Paket bekommen. Und in dem Paket ist alles drin. Dieses ganze Paket meines zukünftigen geistlichen Lebens ist da, in der Sekunde, wenn ich mich bekehre. Jetzt wollte Gott natürlich auch, dass diese Steine ein bestimmtes Aussehen haben. 2. Korinther 3, Vers 18 und dann Römer 8, Vers 29. Dort heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn erblicken, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Und dann Römer 8 dazu, Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das heißt, Gott will nicht nur in der Gemeinde, dass hier Steine sitzen, sondern er will, dass sie ins Bild Jesu verwandelt werden. Das ist das Aussehen, das Gott will. Mit großer Gelassenheit den Weg mit den Menschen geht, wie er sich den Menschen gegenüber benimmt. Guck mal die Menschen an, wie sie sind. Wie sarkastisch, wie spöttisch, wie bös. Wenn du das alles siehst, wie der Mensch sich so benimmt, ist er im Hochmut. Und dann vergleichst du es mit dem Bild Jesu, wie sich der Herr Jesus benommen hat. Lest einmal die Evangelien und seht nur, wie der Herr Jesus sich benommen hat. Wenn er ein wirklich verstockter Sünder getroffen hat, dann war er stahlhart ihm gegenüber. Hat er aber wirklich jemand gesehen, der unter seiner Sünde gelitten hat, dann war er absolut seelsorgerlich. Du findest keinen Spott, keinen Hohn, keinen Sarkasmus, kein ich sag's einmal, dieses Ganze, was die Menschen prägt, auch die Stichelei, dieses Bösartige, findest du nicht. Und das Bild Jesu heißt, wir sollen als Steine sein, wie der Herr Jesus letztendlich war. Das ist eine riesige Aufgabe, auch für die Mitglieder dieses Hauses. Wisst ihr, wenn man jetzt dieses Maß einmal anguckt und guckt sich das Maß an und sagt, so soll ich sein, und du guckst das wirklich an, du mischst dieses Maß, du guckst dir das an, dann geht's dir wie in Hesekiel 43, dann beginnst du dich zu schämen und sagst, weit davon entfernt. Und dann kommt wieder dieses, ich sag's einmal, dieses vom Heiligen Geist gewirkte, diese Erkenntnis des Zu-Kurz-Kommens. Und dann sagt die Bibel, dann schämt man sich. Diese Maße, wenn wir die ernst nehmen, dann werden wir beginnen, uns zu schämen. Wir beginnen dann auch zu trachten, so wie es im 2. Korinther 3 steht, in dieses Bild verwandelt zu werden. Und die Bibel sagt ganz klar, wie? Indem wir letztendlich die Herrlichkeit des Sohnes Gottes betrachtet, indem wir uns mit ihm auseinandersetzen, auch in den Evangelien, um zu sehen, wie der Sohn Gottes war. Wisst ihr, dieses Ganze, was man ja sagt, das ist der Mutterwitz und ähnliches, und diese ganze, ich sag's einmal, dieses überhebliche, großartige und arrogante, das ist ja alles letztendlich nur Sündenatur, das ist der Dreck dieser Welt. Aber so, wie ein Stein sein soll, das ist das, wie der Jesus war. Und dort können wir sehen, wie Gott uns will. 1. Korinther 1, 26. Vielleicht die härteste Ohrfeige für das menschliche Wesen. Und vielleicht der größte Trost für alle, die glauben, dass sie zu kurz gekommen sind in dieser Welt. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und dann erklärt er und sagt, durch ihn seid ihr in Christus. Und dort kommt alles her. Das heißt, Gott hat gewollt, dass das Material seiner Steine aus den Unedlen kommt, aus dem, was nichts ist vor der Welt, aus denen, die letztendlich hier, ich sag's mal vorsichtig, in dieser Welt untergehen würdet, was nichts ist. Und aus dem Grund gilt auch in der Gemeinde Jesu nicht das Denken dieser Welt. Das ist gar keine Frage. Moody war für mich immer ein hochinteressantes Beispiel. In Moody's Zeiten, da haben sie wiederum die denket, wie die Welt denkt, haben einen Kongress gemacht, wie man die Welt erreicht, wie man die Welt evangelisiert. Aber in Wirklichkeit hat Gott nicht diesen Kongress erwählt gehabt. Der war ihm wahrscheinlich relativ in dem Moment nicht wichtig. Sehr viel wichtiger war ihm ein Mann, der heißt Dwight Lyman Moody, der größte Evangelist, den es jemals gab. Und der Dwight Lyman Moody war ein relativ ungehobelter Bursche. Er hat bis an sein Lebensende, hat seine Frau, die sich die größte Mühe gegeben hat, hat es nicht geschafft, ihm einigermaßen gescheit beim Schreiben beizubringen, wie man zum Beispiel Komma setzt. Das war ihm egal, hat ihn nicht interessiert, er hat andere Sachen im Kopf gehabt. Also er war kein Großer dieser Welt, sondern grob schlechtiger amerikanischer, ich sag's mal in Erführung, war fast ein Self-Made-Man. Er war also ein ganz ungehobelter Bursche. Aber etwas war, sie haben hier einen Kongress gemacht über Evangelisation. Haben nach der Weisheit dieser Welt haben sie sich ergehen lassen in wahrscheinlich große Reden, große Programme, großartige, ich sag's wie heute, Fremdwörter, haben so richtig alle Register gezogen. Und gleichzeitig, solange der Kongress war, kam Dwight Lyman Moody, holt sich Senke, ein Sänger, der sehr penibel war, das krasse Gegenteil, war ein sehr sensibler Mensch, in keinster Weise ungehobelt, hat ihn einfach per Postkarte eine Hausecke bestellt. Und in der Hausecke hat er eine alte Garnkiste genommen, hat die einfach umgedreht, er war ein Riese von Mann, er hat kein Problem, so eine Kiste da mal kurz umzudrehen, und sagt dann zu Sanke, was absolute Zumutung war, also mal da draufstehe auf die Kiste. Und dann steht der Sanke am Fabriktor, einer großen Fabrik, an der Ecke auf der Kiste, und Moody sagt, fang an zu singen, Evangeliumslieder. Absolute Zumutung. Der Mann singt Evangeliumslieder. Jetzt kommen die ganzen abgearbeiteten Menschen aus der Fabrik raus, sind relativ fertig, haben die Nase voll und hören plötzlich diese herrlichen Evangeliumslieder. Und dann sagt der Moody zum Senke, so, jetzt komm runter, jetzt lauf vorne draußen und sing weiter. Und er ist dann durch die Straße gelaufen, hat gesungen, und die sind hinterdrein. Entschuldigung, der Ausdruck, aber wie beim Rattenfänger von Hameln. Sie sind hinterdrein. Sie sind diesem Gesang nachgelaufen. Aber es war kein Rattenfinger, sondern das war letztendlich der Lockruf Gottes. Es war was ganz anderes. Das heißt, der Herr hat durch den Gesang ihre Herzen erreicht. Sie sind ihm nachgelaufen. Dann hat er sie in die Halle gebracht und hat Moody angefangen zu predigen. Und wenn Moody gepredigt hat, haben sie die Leute bekehrt. Und da sieht man, wie Gott denkt. Was nichts ist vor der Welt, hat diesen ungehobelten, grob, glötziger Klotz namens Moody benutzt, um hier mit die größte Evangelisationsbewegung, die es in der Neuzeit gab, auf die Füße zu stellen. Und die Liebe, ich sag's einmal, die Oberschicht, die hier intellektuell das alles gemacht hat, da ist überhaupt nichts passiert. Die haben wir vergessen, weiß nicht mal mehr, wer Teilnehmer war, was vielleicht auch gut ist. Was nichts ist vor der Welt. Und ich denke einfach, wir müssen das einfach sehen, die Gemeinde Jesu hat andere Gesetze, ist eine völlig andere Welt. In 1. Samuel 22, Vers 2, dort sieht man, David ist ja ein Bild für den Herr Jesus. Und dort sieht man die Männer, die sich um David geschart haben, was das für Männer waren. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und alle, die betrübten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster und sie hielten es mit ihm. Etwa 400 Mann, 5 mal 8, 5 die Zahl der Gnade, 8 die Zahl der Neuschöpfung, ist 40 mal 100, 40 mal 10, 2 mal 5, Gnade und Verantwortung. Kannst du wieder die ganze Zahl zusammensetzen. Es waren lauter Männer, die waren in Not, die waren in Schulden, die waren betrübten Herzens. Die waren am Ende. Und da siehst du, dass Gott gerade das nimmt, was wir nicht nehmen würden. Genau die wir nicht nehmen würden, die nimmt Gott. Und das ist das Maß. Und wenn ich das erkenne, dann muss ich beginnen, mich zu schämen. Weil ich sage, Herr, wer bestimmt jetzt, was in der Gemeinde geht? Wer bestimmt jetzt, wer dran ist, sich zu bekehren? Ich oder du? Das ist bestimmt der Herr. Da muss ich mich schämen über meine eigenen Vorstellungen, weil ich völlig andere Vorstellungen von der Gemeinde Jesu habe wie Gott. Und dann sagt der Herr, mittendrin in dieser sündeverderbten Natur baut er etwas. Und wir sind ja oft so, dass wir die Menschen leiden können, nicht leiden können, mit dem kommen wir zurecht, mit dem kommen wir nicht zurecht. Aber die Bibel sagt hier etwas in 1. Korinther 3, Vers 16, es gehört mit zu den Maßen, mit zu der Art des Tempels. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und jeder Mensch, der sich bekehrt, empfängt der Heilige Geist. Und er ist dann in der Sekunde ein Tempel des Heiligen Geistes. Er ist Gott zugehörig und dann gehört er zu dieser Gemeinde. Dann gehört er zu diesem Haus und dann gelten diese Regeln für ihn. Gott hat ihn einmal Platz eingesetzt und dort soll er dienen. Und wer bin ich als Mensch, dass mir das nicht passt? Wisst ihr, wenn man das wieder sieht und wie seine eigenen Vorstellungen, dann beginnt man sich, wie es in Hesekiel 43 steht, zu schämen. Gott hat andere Regeln, Gott hat andere Maße, Gott hat andere Vorstellungen. 2. Korinther 6, 16. Eine ganz entscheidende Bibelstelle. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Wir wissen ja, der Herr Jesus hat gesagt, dass er inmitten des goldenen Leuchters wandelt. Und hier sieht man etwas Ungeheures, dass Gott zweimal gegenwärtig sein will. Einmal in unseren Herzen, in jedem Herz vom Gläubiger und zum Zweiten in der Gemeinde, dass er gegenwärtig ist, dass er wandelt in der Gemeinde. Und in dem Moment muss uns klar sein, das Hesekiel-Kapitel, das hört eigentlich auf mit einem Paukenschlag. Du bist schon fertig von der Zahl und hast die Zahlen gelesen und denkst plötzlich, ja jetzt, was ist hier eigentlich wesentlich? Und dann kommt der Paukenschlag in Hesekiel 48, 35. Und der Name der Stadt soll fortan lauten, der Herr ist hier. Hebräisch heißt es Yahweh Shammah. Das heißt, der Herr ist hier. Hier ist Gott gegenwärtig. Hier ist der Ort, wo Gott inmitten des goldenen Leuchters wandelt, wo er die Steine setzt, wo er die Regeln beschreibt. Wir sind auf seinem Gebiet. Wir sind letztendlich nur auch heute Morgen Gäste im Hause Gottes. Da ist er der Herr, der Hausherr. Er bestimmt, was passiert. Der Herr ist hier. Er wandelt inmitten der Gemeinde. Nicht nach unseren Vorstellungen, sondern nach den Vorstellungen Gottes. Darum sagt auch Galater 2, das ist jetzt wieder das Wesen dieser Steine, die dieses Haus prägen sollen. Das gehört mit zu ihrem Maß. Galater 2, 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, doch lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist das wesentliche Merkmal der Gemeinde Jesu. Nicht ich, Christus. Nicht ich, Christus. Der Herr Jesus ist es, der hier alles steuert. Es geht letztendlich um ihn. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es ist alles, was uns in diesem Leben begegnet, eine Sache zwischen uns und dem Herrn. Und letztendlich auch, was der Dienst, was die Gemeinde betrifft, was dieses Haus betrifft, diese Maße, diese Steine, dieser ganze priesterliche Dienst, ist nicht unser Problem. Sondern in 2. Korinther 8, Vers 5 heißt es, sie gaben sich nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Das heißt, das ist die Regel, das ist das Maß des Hauses. Man gibt sich zuerst dem Herrn hin, in absoluter Hingabe, und dann schickt er mich an die Arbeit. Nicht nach meinem Kopf, nicht nach meinen Vorstellungen, sondern ich liege auf dem Altar und dann schickt mich der Herr. Hudson Taylor hat sich im Herrn so hingegeben. Und in dem Moment, wie er sich hingegeben hatte, war ein Mensch aus Fleisch und Blut, ist ihm die Dimension dieser Hingabe bewusst geworden. Und er schreibt in seiner Kurzbiografie, schreibt er noch, ich wollte die Hingabe wieder zurückziehen, diese Einwilligung. Dann kam ganz klar vom Herrn, nein, zu spät, ich habe sie angenommen. Er hat das Opfer angenommen. Und dann musste er es ausleben, er hat es mit Freuden ausgelebt. Das heißt, die Regel, das Maß in der Gemeinde lautet volle Hingabe an den Herrn Jesus. Und er schickt mich dann an die Arbeit. Nicht ich, er schickt mich. Nicht nach meinem Kopf, sondern nach dem, was das Haupt, nämlich Jesus Christus will. Und dann beginnt Römer 12, 1 bis 3. Das ist dann mein persönliches Maß. Dort redet die Bibel über das Maß des Glaubens. Und was auch interessant ist, ich lese mal die Verse. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich selbst denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugedacht hat. Oder zugeteilt hat. Das heißt, die Bibel sagt hier ganz klar, jeder hat ein persönliches Maß des Glaubens. Und jetzt kommt was ganz Ungeheures. Wirst würdet ihr sagen, naja, in dem Punkt gibt es ein ganz großes Zu-Kurz-Kommen, wo fast alle zu wenig tun. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, das ist genau der Punkt, wo der Mensch abhebt. Das ist genau der Punkt, wo er nicht aufpasst. Entweder tut er gar nichts oder wenn er dann was tut, dann findet er das Maß nicht. Die Bibel sagt hier, man soll das Maß des Glaubens vorsichtig angehen und nach oben mit Bescheidenheit letztendlich handeln. Das heißt, man soll bedacht sein, dass man mit Bescheidenheit handelt. Dass man hier nicht über das Ziel hinausgeht, das Gott mit mir selber hat. Dass ich das alles tun kann, dazu in 1. Petrus 4, Vers 10 sagt die Bibel eindeutig, dass Gott alles getan hat. Dient einander ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Da steht im Griechischen das Wort für als Diakon dienen, das heißt fürsorglich dienen. Das heißt, jeder soll mit der Gnadengabe, die er hat, dienen in diesem Haus. Und zwar so, wie Gott es ihm sagt, nachdem er sich ihm vollständig hingegeben hat, nachdem er über 7 Treppen hineingegangen ist, nachdem er über 8 Treppen vollständig erneuert war, nachdem er letztendlich die Regeln Gottes akzeptiert, dass Gott alles macht, dass Gott alles raussucht, dass das Wachstum nach oben geht und dass er selber nur ein kleines Steinchen ist in diesem ganzen Spiel. Wenn es jemals einen großen Theologe gab, jemals einen Mann, der, ich sag's einmal, das Handwerkszeug hätte, ein Star zu werden, dann war es wohl der Paulus. Entschuldigung, der Ausdruck, aber er war ein Schüler Gamaliels, war einer der führenden Theologen. Er war ein junger, dynamischer Mann, der alles erlebt hat und der dann sich bekehrt. Er hatte alles, was man sich vorstellen kann. Und wenn er Philipper 3 lest, dann werdet ihr feststellen, dass der Paulus so weit geht, dass er sagt, ich habe das alles, da meint er auch seine theologische Ausbildung mit, ich habe das alles, und zwar insofern sie ihm die falsche Gerechtigkeit vorgegaukelt hat, das meint er mit, sagt er, ich habe es alles als Dreck erachtet. So weit geht er. In 1. Korinther 15, 8 bis 11 sagt er, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin, Denn ich bin der geringste von den Aposteln, nicht wert ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Das heißt, da siehst du, wie Gott will, wie die Gläubiger vorgehen. In wafferreiner Haltung, in einer Haltung absoluter Demut Gott gegenüber. Ihre absolute Abhängigkeit dem Herr Jesus gegenüber. Erinnert euch, als David auszog. David war ein elender Sünder, aber er war ein Mann der Gnade. Er hat Gnade begriffen. Und als er fliehen musste, hat er sich erinnert, dass Gott ihm prophezeit hat, wegen seinem Ehebruch wirst du zwar Vergebung erhalten, aber du wirst fliehen müssen vor deinem eigenen Fleisch. Er wusste das plötzlich. Und in dem Moment kam dieser Simei, dieser Fluch und hat ihm geflucht und mit Steinen geworfen. Und die anderen haben geschrien, schlagt ihm den Kopf ab. Und das wäre normal das Wesen des Davids gewesen. Er wäre gleich dabei gewesen, Kopf ab. Erinnert euch, wie er umgegangen ist teilweise. Er war ein Blutsmensch, er durfte den Tempel nicht bauen, weil er ein Blutsmensch war. Aber in dem Moment war er geistlich und er sagt, lass ihn. Vielleicht hat ihn der Herr es geheißen. Das heißt, alles, was uns begegnet, ist eine Sache zwischen Gott und mir. Wenn du irgendwo unter durchgehst, aber wenn dich irgendjemand bis zur Weißglut reizt, dann musst du einfach überlegen, ob es nicht der Herr ist, der es ihn geheißen hat. Immer zum Herrn zu gehen und zu fragen, Herr, was ist mit dem? Was willst du mir sagen? Was ist deine Botschaft für mich? Was soll ich tun? Was ist dein Wille? Das ist das Maß Gottes. Und das ist auch der Grund, warum wir, wenn man uns auf die linke Backe schlägt, nicht zurückschlagen sollen. Es gibt im Haus Gottes diese Maße, diese Regeln. Und die bedeutet ganz einfach, das ist das, was der Gläubige gern vertauscht. Wenn mir ein Gläubiger Böses tut, dann muss ich ihn lauter biblischer Gesamtlehre stellen, verwarnen, notfalls unterzeugen, der Sünde bezichtigen und muss ihn rannehmen, bis hin so weit, dass ich ihn laut, so wie es Matthäus-Evangelium sagt, notfalls als Heide achte, dass ich persönlich Zucht ausübe. So weit, wenn Sünde in der Gemeinde ist. Wenn aber die Welt mich schlägt, dann habe ich, wenn man mich auf die linke Wange schlägt, die rechte Wange dazu halten. Das heißt, die Gemeinde darf mir keine Sünde durchlassen, aber ich muss der Welt jede Sünde durchlassen. Das heißt, ich muss mich von der Welt absondern, dass sie mich nicht beschmutzt, aber ich brauche die Welt nicht angehen wegen der Sünde. Das ist Gottes Sache. Aber in der Gemeinde, in diesem Tempel, da gilt eine andere Regel. Da darf ich Sünde nicht dulden, sondern wenn ich da Sünde selber habe oder bei anderen sehe, dann muss ich handeln. In der Gemeinde darf Sünde nicht geduldet werden. Gegen der Welt habe ich nichts zu sagen, da bin ich passiv. Da lasse ich mir's geschehen. Aber von den Gläubigen darf ich mir's gar nicht gefallen lassen, wenn Sünde passiert, weil ich dann selber sündige. Das heißt, Gott hat beschlossen, dass in der Gemeinde, in diesem Tempel, die Sünde hinausgetan werden muss, dass aber in der Welt die Sünde nicht hinausgetan werden kann, sonst müsste ich die Welt räumen, sondern dann muss ich mich absondern. Aber in der Gemeinde gehe ich die Sünde völlig anders an. Und das sind die Dinge, die hier letztendlich gemeint sind. Und dann sagt er in Galater 2, Vers 6, dass Gott das Ansehen der Person nicht achtet. In Vers 6 beginnt er, von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Das heißt, in der Gemeinde gibt es kein Ansehen der Person, sondern nur das heilige Gesetz Gottes, nämlich seine Regeln. Die Dinge, über die wir uns schämen müssen, wenn wir sie genau betrachten. Das heißt, da gibt es kein Ansehen der Person. Und das ist eine ungeheuer wichtige Sache, dass der Gemeinde anders zugeht wie der Welt. Wir dürfen keine Sünde dulden im Rahmen der Gemeinde. Wir sind aber gegenüber der Welt in keinster Weise verpflichtet, sie anzugehen wegen der Sünde. Wir rufen sie nur zum Herrn. Es kommt jemand rein in die Gemeinde, dann hört er auf zu sündigen. Das ist der Normalfall. Sündigt er in der Gemeinde, wird er verwarnt. Sündigt er weiter, wird er am Schluss ausgeschlossen. Das ist richtig, wenn hier Sünde ist. Wenn jemand sündigt in der Gemeinde, wird er angegangen. Draußen die Welt, die können wir nicht angehen. Es gibt kein Ansehen der Person in der Gemeinde Jesu. Priorität. In der Gemeinde Jesu ist es so, wer zu dieser Gemeinde gehört, der hat sein Privatleben abgegeben. Das ist der Normalzustand. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich glaube, dass da jeder kämpft und man braucht da nicht so salbungsvoll oder heuchlerisch zu tun, als wäre das kein Kampf. Jeder hat zu kämpfen an dieser Front. Matthäus 6, 33 sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das heißt, unsere ganze Priorität, unser ganzer Lebensinhalt soll nach dem Reich Gottes ausgerichtet sein und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, dass wir dauernd darum bemüht sind, gereinigt zu sein durch Jesu Blut, nach seiner Gerechtigkeit und gleichzeitig dauernd bemüht sind, das Reich Gottes zu treiben. Und dann verspricht Gott, dass er der Rest tut. Warum? Weil wir in der Welt sowieso nichts zu erben haben. 1. Petrus 2, Vers 11 sagt, wir sind Fremdlinge und Leute ohne Bürgerrecht auf dieser Erde. Und 1. Johannes 2, Vers 15 und folgende sagt, habt nicht lieb die Welt. Wer die Welt liebt hat, wird zum Feind Gottes werden. Wir haben in der Welt nichts zu erben. Wisst ihr, dass wir jetzt keine Verfolgung haben? Dass die Welt uns relativ in Ruhe lässt, dass wir normal bürgerlich leben können, das ist die Ausnahme. Wenn ihr mal die Geschichte der Gemeinde Jesu studiert, dann werdet ihr sehen, der Normalzustand ist, dass wir absolute Feindschaft haben von draußen. Das ist der Normalzustand. Dass es jetzt gerade so gut geht, ist eine Übergangsphase. Hat auch mit dem Abfall der Gemeinde zu tun. Aber etwas ist klar, wir haben in der Welt nichts zu erben. Also sagt der Herr, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist deine Hauptaufgabe. Zu dem bist du auf der Welt. Darum hast du dich bekehrt. Jetzt bist du gerettet, du bist ein Gotteskind, du kommst in den Himmel. So, jetzt arbeite für mich. Und das ist die große Regel, die Gott gibt. Und dann gibt er mir laut 2. Korinther 10, 13 auch mein Arbeitsfeld. Er zeigt mir genau den Platz am Leib Christi, genau was ich machen soll. Und laut Vers 18 gibt er dann die Bestätigung. Und dann bin ich im richtigen Fahrwasser, am richtigen Platz, am richtigen Ort. Und dann brauche ich auch nicht zu schämen. Wenn ich aber jetzt beginne, plötzlich zu sagen, wenn das alles so ist, wenn Gott die Regeln aufstellt, diese Maße, das sei letztendlich, ich sag's einmal, Plan ist für mich persönlich, da musst du ja fragen als Mensch, A, was ist mein Platz im Leib Christi, weiß ich das? B, was ist meine persönliche Gnadegabe? C, was ist das Maß meines Glaubens? D, was ist mein Arbeitsfeld? E, hat Gott mich bestätigt, ist das alles in Ordnung? Wachse ich dem Herrn gegenüber? Trachte ich zuerst nach dem Reich Gottes? Akzeptiere ich die anderen Steine, wie sie vor Gott gemauert sind? Trachte ich zusammen mit ihnen nach der Herrlichkeit Gottes? Erwarte ich die ganze Herrlichkeit nur von der einen Tür, von euch daher, von meinem Jesus? Bin ich genauso abgesondert gegen diese Welt? Bin ich genauso hart, wie die Bibel sagt, gegenüber dem, was hier als Sünde reinkommt in der Welt? Bin ich genau in dem, was Gott will? Wenn nein, was sagt die Bibel? Dann muss ich mich schämen. Wenn ich mich schämen muss, was muss ich tun? Buße tun. Das ist genau Hesekiel 43, das, was dort sich abspielt. Aber es geht hier auch weiter, und zwar, er hat hier Ordnungen. Zum Beispiel, Gott gibt Ordnungen, und in dieser Ordnung, da gibt es Regeln, die man nicht gern hat, weil wir sind heute, ich sag's einmal so, in einer anti-autoritären Welt. Es ist ja hier alles Sicherheit locker. Natürlich ist Autorität da, die kriegst du bloß indirekt mit. Du kriegst sie nicht sofort mit. Offiziell ist alles, sag mal, letztendlich kooperativ. In Wirklichkeit ist aber gar nicht kooperativ, sondern genauso brutal. Aber in der Gemeinde Jesu ist es ganz anders. Da gibt es bestimmte Autoritäten. Zum Beispiel, wenn wir 1. Korinther 11 aufschlagen, dort erklärt die Bibel nochmal die Grundhierarchie der Gemeinde Jesu Christi, dieses Hauses. Schon Maß müssen wir messen, weil wir dem letztendlich entsprechen. Da sagt Paulus, ihr seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allen Dingen meiner gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch überliefert habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Es gibt eine ganz klare Hierarchie der Gemeinde Jesu. Gott, Christus, Mann, Frau. Das ist überhaupt keine Frage. Es gibt keine Emanzipation in der Gemeinde Jesu. Gott verbietet der Frau das Lehren und gibt ihre andere Aufgabe. Von der Erlösung her ist die Frau genauso gleichwertig wie ein Mann. Da ist überhaupt kein Unterschied. Im Himmel wird es keinen Unterschied mehr geben. Und das Schöne wird sein, wie das ist, weiß ich nicht, aber es wird sicher interessant. Wir werden alle geschlechtslos sein. Du wirst nicht mehr wissen, wer ein Mann und eine Frau war. Ich weiß es wahrscheinlich nur, aber wir werden geschlechtslos sein. Das heißt, das alte Elend spielt keine Rolle mehr. Wir sind frei. Wisst ihr, aber etwas ist wichtig. Solange wir hier im Fleische sind, hat Gott Ordnungen gegeben. Zum Beispiel, dass die Frau nicht verkündigen darf. Solche Dinge. Und man muss das einfach sehen, das ist von Gott her gewollt. Genauso hat Gott gewollt, dass er bestimmte Führungen gibt. Die Bibel nennt es Hegomenos, bestimmte Führer in der Gemeinde Jesu. Er hat Älteste gegeben. Es gibt zwei Arten von Ältesten. Zum Beispiel Älteste, die es per Berufung haben als Gabe, und Älteste, die durch ihre Qualifiziertheit, dass sie qualifiziert sind, durch ihr geistliches Leben sich qualifiziert für den Ältestendienst. Und beide nimmt Gott, für beide, einmal per Gabe, einmal per Qualifikation, gibt Gott Älteste. 1. Timotheus 3, und da geht sogar so weit, im Titus steht es dann, er sagt, wenn das in der Gemeinde nicht der Fall ist, dann ist was in der Ordnung falsch. Wisst ihr, wenn manche Kreise sagen, es gibt keine Älteste mehr, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie die Bibel lesen. Natürlich gibt es Älteste. Von Gott her ist hier Führung angesagt. Und das Zweite, es gibt eine zweite Schicht, wo es darum geht, sich um die Schäden der Gemeinde im, ich sag's einmal, menschlich-sozialen Bereich zu kümmern. Das sind von Gott her Diakone angesagt. Das sind die Ordnungen Gottes. Die zwei Ämter, die Gott gesetzt hat, Älteste und Diakone. Ist überhaupt keine Frage. Gott will, dass eine Gemeinde von Ältesten geleitet wird, und Gott will, dass eine Gemeinde von Diakonen mit betreut wird. Das will Gott, das ist sein Wille. Das gehört auch zu dem Maß. Und da muss man gucken, ob man sich diesem Maß letztendlich stellt. Und letztendlich, wenn man dann reingeht, ich könnte jetzt stundenlang noch biblische Texte lesen, wäre überhaupt kein Problem. Aber ich möchte mal einen Text nochmal lesen, 1. Timotheus 2, 11 bis 15, wie der Paulus das darlegt, gerade nochmal Mann, Frau. Eine Frau soll in der Stille lernen in aller Unterordnung, das Lehren aber gestatte ich einer Frau nicht, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben, in der Liebe, in der Heiligung samt der Zucht. Wenn die Frau ihre Aufgabe wahrnimmt, dann hat sie Schutz, ist ungeheuer, hat sie Schutz. Und dann muss man einfach nüchtern sehen, die Rolle der Frau ist auch die der Mutter. Und die Rolle des Mannes ist nicht die Rolle, ich sage es einmal vorsichtig, das Nest zu bauen, sondern es ist die Rolle, sag mal, zu arbeiten, für die Familie zu sorgen, vorne draus zu gehen und seinen Weg zu gehen, auch in der Gemeinde. Das ist der große Unterschied. Die Frau baut das Nest, der Mann sorgt, früher haben wir gesagt Jäger und Sammler, das ist ja das berühmte Wort, er guckt dafür, dass das versorgt ist, auch geistlich. Das ist genau das Gleiche. Und wenn man das alles sieht, dann sieht man auch 1. Petrus 5, 5, wie der Paulus und auch der Petrus, wie die Apostel, wie sie an alles denken. Wie sie sagen, sie kennen die ganzen Problemfelder des gefallenen Fleisches. Sie wissen, dass in diesem Tempel Gottes die Maße verschoben werden. Es wird das Maß verschoben, Mann, Frau. Es wird das Maß verschoben, Autorität zugunsten von Anti-Autorität. Und es wird auch was passieren. In 1. Petrus 5, Vers 5 erklärt er das und sagt, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Gott widersteht den Hochfertigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Er sagt, hier ist letztendlich ein bestimmtes Verhalten gefordert. Und das Ganze, was der Mensch ja prägt, draußen in der Welt, dieser Stolz, dieser Hochmut, alles, was hier die Menschen prägt, hat in der Gemeinde keinen Platz, sondern da gilt es letztendlich, diese Unterordnung vorzunehmen. Und dann kommen ganze Kataloge in der Bibel. Ich lese nochmal zum Schluss zum Beispiel Kolosser 3, die genauso dazugehören, um dann diesen Teil der Maße abzuschließen. Er sagt hier, Kolosser 3, 12, zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertraget einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, oder Erwachsensein. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr ja berufen, in einem Leib, und seid dankbar. Und dann kommen die ganzen Anweisungen, lasst das Wort Christi reichlich untereinander wohnen, in aller Weisheit, in allem, was Gott gegeben hat, durch Gesang, durch Verkündigung, durch alles, und seid Gott dankbar. Das heißt, das ist ein anderes Verhalten. Wenn ihr in Ruhe lesen wollt, wie ein Mensch sich verhält in der Gemeinde Jesu, dann lest Epheser 4, von 17 bis 6 Ende. Dort seid ihr mit den Alten, mit den Jungen, mit dem Arbeitgeber. Ihr seht absolut alles. Ihr seht, dass die Väter die Kinder nicht reizen sollen. Ihr seht, dass die Kinder absolut parieren sollen. Wenn die Kinder nicht parieren, dann ist es absolut gegen die Ordnung Gottes. Man sieht hier alles, was Gott letztendlich gegeben hat. Ihr müsst nur Epheser 4, von 17 durchlesen, habt ihr alles. Und das sind die Maße, die Gott gegeben hat, letztendlich, die er uns geben wollte. Jetzt kommt das Problem, wenn jetzt jemand merkt, dass er zu kurz gekommen ist, dass er diesen Maße, dass er sie vergessen hat, dass er nicht nach diesem Maße gelebt hat in der Gemeinde Jesu, dass er bei weitem nicht das getan hat, was Gott wollte, obwohl der Herr hier ist, obwohl er gegenwärtig ist. Dann kommt Hesekiel 47 und dort ist was Hochinteressantes. Dort führt dieser Bote Gottes, führt den Mann hinein ins Wasser, in die Wirkung des Heiligen Geistes, und er führt ihn immer 1000 Ellen, und das ist das Maß Gottes. 1000 ist immer die Wegstrecke Gottes. Er gibt ihm 1000 vor. Wenn wir beginnen, an einem Punkt in unserem Leben wieder gehorsam zu sein und der Wille Gottes zu tun, dann werden diese 1000 Ellen aufgeklappt. Und sobald wir hier im Gehorsam durchgehen, dann wird uns Gott in diese 1000 Ellen ins Wasser hineinführen, bis wir wieder stehen im Wasser. Und wenn man dann den nächsten Punkt angeht, wo wir wissen, dass wir zu kurz gekommen sind und wieder die 1000 Ellen aufklappt, dann werden wir weitergehen, dann wird das Wasser steigen bis an unsere Knie. Das geht dann so weit, dass wir wieder ein vernünftiges Gebetsleben haben. Und wenn man dann weiterhin gehorsam ist und weiterhin der Wille Gottes tut, sich schämt ob dieser Maße und versucht weiterzugehen, dann kommen die nächsten 1000 Ellen. Die geht bis zur Hüfte, da kommt die Kraft zurück. Da haben wir wieder Kraft zum Zeugnis, Kraft zum Widerstehen der Sünde, Kraft zum Leben. Wenn man dann noch weiter gehorsam ist, dann sagt die Bibel, und er maß noch 1000 Ellen. Das sind dann die letzten 1000 Ellen. Und er führte mich hinüber, da ging mir das Wasser bis an die Lenden, als er noch 1000 Ellen maß, da war es ein Strom, der nicht zu durchschreiten war, denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste, ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Und dann beschreibt sie das und sagt, überall, wo dieser lebendige Strom hinkommt, ist der geistliche Tod verschwunden. Da war geistliches Leben blühend. Das heißt, sobald wir beginnen, diese 1000 Ellen zu gehen, die Gott uns vorgibt, dann werden wir hineingeführt werden in die ganze Fülle Gottes, bis wir wieder geistlich lebendig sind und wirklich etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dann wird Frucht hervorsprossen, dann werden wir wirklich Gott dienen können, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Und dann wird etwas passieren, und das ist auch das, was man die Sehnsucht hat. Dann wird letztendlich über unserem Leben das Gleiche geschrieben stehen wie über dieser Stadt. Über dieser Stadt steht nämlich am Schluss, der Herr ist hier. Trotzdem zu kurz kommen, der Herr ist hier. Man hat hier gemerkt, hier ist der Herr. Er wandelt inmitten des goldenen Leuchters. Aber ihr habt ja vorher gelesen in 2. Korinther 6, er wandelt nicht nur inmitten des Leuchters, sondern in unseren Herzen. Und dann, wenn jemand bereit ist, gemäß diesen Maßen, die hier vorgegeben sind, reinzugehen in die 1000 Ellen, dann wird über ihm und seinem Leben geschrieben stehen, der Herr ist hier. Dann werden die Menschen feststellen, dass die Gegenwart Jesu im Herzen da ist. Dann werden sie feststellen, da ist was anderes. Und dann werden wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und dann wird das Gleiche passieren wie im Alten Bund. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Die Leute, die halb entschieden waren oder nicht in Ordnung, wenn die Hilfe von Gott wollten, sind sie immer zu den Klaren gegangen. Zum Elia, zum Elisa. Und dann haben wir immer gesagt, dein Gott, dein Gott. Dann werden die Menschen erkennen, dass es unser Gott ist. Dann werden sie sagen, dein Gott. Dann wird man erkennen, der Herr ist hier in meinem Herzen. Der Herr ist hier in dieser Gemeinde. Dann werden wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Zum Schluss möchte ich bloß noch betonen, wenn wir diese Maße ernst nehmen, ihr habt ja gesehen, dass es ganz schön viel ist, ich konnte nicht einmal heute Morgen, ich sage es mal, die Hälfte der Maße ausbreiten. Ich konnte das ganze Kapitel Epheser 4 und 5 und 6 nicht ausbreiten. Aber wenn wir diese Maße ernst nehmen, diese Formen dieses Hauses, dann werden wir das zu kurz kommen fühlen, dann werden wir beginnen uns zu schämen. Und dann gibt es das herrliche Mittel des Blutes Jesu Christi, das uns reinmacht von aller Sünde. Und sobald uns das Blut Jesu reinmacht und wir bereit sind, im Herzen gehorsam zu sein, wird Gott die nächste 1000 Ellen aufklappen, bis wir wieder schwimmen werden und etwas sein werden zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ich möchte beten zum Schluss. Und Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass dein Wort aus eurer alttestamentlichen Bildersprache so herrlich ist, dass man einfach sehen kann, dass du weder der Tod des Sünders willst, noch das Versande des Gläubigen, sondern dass du willst, dass wir leben. Dass wir diese 4x1000 Ellen gehen, bis wir schwimmen im Wasser des Lebens. Bis dass wir diesen Maßen gerecht werden. Bis dass wir etwas sind zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Bis wir etwas sind, das in dein Bild verwandelt ist. Gib uns einfach Gnade. Du weißt, wo jeder steht. Du weißt auch, ob jemand hier in unserer Mitte ist, der die 7 Stufen zur Errettung und die 8 Stufen der Erneuerung noch nicht gegangen ist. dann bist du es, der bestimmt und der das Herz anklopft. Aber auch wenn jemand in unserer Mitte ist, der zu kurz kommt, und das sind wir alle, dann bitte dich einfach, Herr Jesus, erbarme dich unser und mach aus uns etwas zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen.